Ja, lasst uns beginnen, wie das hier so Tradition ist, indem wir zunächst auf die drei Töne der Glocke achten, uns mit Achtsamkeit verbinden und dann nochmal, sagen wir mal so für 2 Minuten still sind und dann hören wir nochmal eine Glocke. Du schaust bitte auf die Uhr, ja? Wenn wir die Glocke einladen, das heißt der Glockenmeister in diesem Falle oder eine Meisterin. Der Titel sagt schon, dass es etwas Erfahrung braucht, um eine Glocke gut einzuladen, dass sie harmonisch schwingt. Sagt eben dieser Glockenmeister vorher einen Vers. Kennst du ihn?
Ich sage immer horch, horch, der Klang dieser Glocke bringt mich zurück zu meinem wahren Selbst.
Schön. Das sagen die, die zuhören. Okay, beginnen wir mal mit dem Satz. Und der ist ganz wichtig. Wir setzen es eben genauso hin, richten uns aus innerlich. Nicht ihr, der Thomas in diesem Falle. Und diejenigen, die das in Zukunft machen, lernen das dann gleich mit. Körper, Rede und Geist sind vollkommen vereint. Mein Herz begleitet den Klang der Glocke. Mögen die Zuhörenden aus der Vergesslichkeit erwachen und alle Angst und alle Sorgen überwinden. Und ich möchte uns jetzt für die 2 Minuten bitten, diesen letzten Spruch für uns aufzunehmen. Ich möchte aus der Vergesslichkeit erwachen. Und möchte alle meine Ängste und Sorgen überwinden. Wir mögen den Satz mehrfach sagen, wir mögen es auch einfach so als Energie hören, als etwas, was uns in unserem Herzen, in unserem Wesen bewegt. Und was ein ganz tiefer Wunsch ist, der uns auf den Weg bringt. Ich möchte aus der Vergesslichkeit erwachen. Und möchte alle meine Ängste und Sorgen überwinden. So, guten Morgen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Wenn Menschen so zusammenkommen, so wie wir hier, dann tun das Menschen immer aus einem Grund. Sie haben etwas Gemeinsames, irgendetwas, was sie bewegt, was sie interessiert, vom Popstar bis zum Dalai Lama. Irgendetwas, was sie in diesem Moment vereinigt. Sonst haben alle sehr unterschiedliche Interessen, tun ganz unterschiedliche Dinge, aber in solchen Augenblicken haben sie etwas Gemeinsames. Deswegen kommen sie zusammen. Und das ist bei uns auch der Fall. Und so steht eigentlich, wenn wir zusammenkommen, oder wenn wir eine, wie es heißt, eine Gemeinschaft des achtsamen Lebens sind, wenn wir also eine Gemeinschaft sind, immer irgendwo hinten die Frage im Raum, weswegen gehe ich dahin? Was bewegt mich eigentlich? Was möchte ich da? Was möchte ich da bekommen oder auch geben? Und da gibt es, wenn wir das daraus jetzt eine Gesprächsrunde machen würden, und das soll gleichzeitig eine sein, eine Anregung für eine Gesprächsrunde oder auch eine Frage, die wir uns selbst immer wieder stellen müssen. Was ist mein Ziel? Was möchte ich? Was bewegt mich? Was ist, wie wir oft genug gefragt werden, was ist meine Motivation? Was erwarte ich, wenn ich auf einen spirituellen Weg gehe? Das müssen wir immer wieder uns fragen, immer wieder abtesten. Denn nach dem richtet sich dann auch, wie ich es mache. Die Methoden richten sich immer nach dem Ziel. Da gibt es einige, die möchten ein wenig weniger leiden. Und sie kommen dann hin und sagen, hast du nicht was? Ich habe immer so viel Streitigkeiten in der Familie. Okay, gut. Ich möchte also in Harmonie leben mit anderen Menschen. Okay, gut. Ich möchte, dass es der ganzen Menschheit irgendwie besser geht. Dass wir als Menschen, als Menschheit miteinander Verstehen entwickeln, dass wir Mitgefühl entwickeln. Und vielleicht ich an erster Stelle. Gut. Jeder von uns hat so eins von diesen vielen Zielen. Und gerade in dieser Tradition wird auf diese verschiedenen vielen Ziele mit verschiedenen vielen Methoden und Anregungen und Meditationen und Gedankengängen hingewiesen. Das brauche ich nicht nochmal machen. Das kennt ihr alle. Ihr habt alle viele Vorträge von Thay gehört. Ihr habt Bücher gelesen. Und ihr wisst ganz sicherlich, was aus diesem ganzen Blumenstrauß an Geschenken des Dharma für euch wichtig ist und was ihr anwenden möchtet. Deswegen möchte ich heute sozusagen auf die Basis kommen. Sozusagen auf das, was uns letztendlich, auch wenn wir es vielleicht nicht formulieren können, bewegt. Es ist die letztendliche Frage, die den Buddhismus trägt, die Buddha getragen hat und an die wir uns immer wieder erinnern müssen. Und die haben wir eben gerade gehört und uns selbst gestellt. Frage meine ich jetzt im Sinne von Motivation, von Beweggrund. Ich möchte aus der Vergesslichkeit erwachen und alle Ängste und Sorgen überwinden. Das ist so in zwei Sätzen zusammengefasst, die Essenz dessen, was wir Buddhismus nennen. Wir alle sind uns in unserem Erfahren sehr bewusst, dass wir in einer geistigen Welt leben, in der es eben Ängste und Sorgen gibt. Und Ängste und Sorgen sind ja nur zwei Begriffe für ein Erleben, das der Buddha immer mit dem Begriff Dukkha verbunden hat. Dukkha heißt so eine, im Englischen sagt man uneasy, sowas Unrundes, sowas Unzufriedenes, so eine generelle Unerfülltsein. Und da heraus ergibt sich eine ganze Menge von anderen Verhaltensweisen, an Gedanken, Getrenntsein, Streitigkeiten. Das alles ist wie ein Baum, der sich dort aufmacht. Und alle Buddhas haben an der Stelle angesetzt und gesagt, da gibt es einen Weg raus, sonst wären wir nicht hier. Der Beginn der wichtigsten Lehrrede des Buddha für uns, des Satipatthana Sutta, heißt, es gibt einen wunderbaren Weg. Und dann kommt es, der uns aus Sorgen und Nöten und Verwirrung und Streitigkeit und herausbringt. Das ist eigentlich das, was uns unten immer wieder bewegen muss. Und wie ich eben sagte, es werden uns bestimmte Aspekte von diesem Dukkha beschäftigen. Ich möchte gerne das nicht mehr, ich möchte gerne das nicht mehr. Der Buddha hat gesagt, grundsätzlich, alles. Und wir haben dann, wenn wir die Lehrreden hören, den Eindruck, da gibt es einen Weg. So irgendetwas, was man so ganz langsam so durchführt, so Schritt für Schritt. So etwas, das Beispiel wird oft genannt, wenn man einen Berg besteigt, mit so kleinen Jausenstationen, wo man sich zwischendurch ein bisschen ausruhen kann. Aber ist etwas so Kontinuierliches. Und eines Tages, wenn man das lange genug macht und mit viel Enthusiasmus und Begeisterung und zwischendurch die Motivation nicht verliert und sich auf halbem Wege dann überlegt, was soll das eigentlich alles? Da oben ist es eh kalt. Jetzt so zwischendrin ist es schon gut genug. Ich leide jetzt schon weniger und das reicht. Es gibt genug davon. Die tauchen dann kurz auf. Ihr kennt das in euren Gemeinschaften. Völlig am Boden zerstört. Nach irgendwie 3, 4 Meditationen sagen sie, danke. Und sind nie wieder zu sehen. Irgendwo in einer Basisstation hängen geblieben. Und die Position als Koch war interessanter, als da oben hochzugehen. Der Buddha hat da nie von gesprochen. Es sieht immer so aus, wir missverstehen das so. Er hat immer auf eines hingewiesen. Und das ist etwas, was wir uns grundsätzlich merken müssen. Das, was wir erleben, gehört zu einem Geisteszustand. Man sagt vielleicht besser zu einem Bewusstseinszustand. Es ist ein ganz bestimmtes Bewusstsein. Und der Buddha ist nicht irgendeinen Weg gegangen und ist jetzt irgendwo da oben, sondern er hat einen anderen Bewusstseinszustand, der sich von unserem Bewusstseinszustand radikal und grundsätzlich unterscheidet. Wir werden uns da irgendwo dran annähern, aber letztlich, und das zeigen alle spirituellen Wege, gibt es irgendwann ein Umklappen von einem Bewusstseinszustand in den anderen Zustand. Und darüber möchte ich heute ein wenig sprechen und uns darauf aufmerksam machen. Wir hören, wenn wir von diesem Bewusstseinszustand des Buddhas hören, immer von einem Buddha-Geist, von einer Buddha-Natur. Und uns wird in vielen Worten, in den Sutren und Kommentaren erklärt, wie nun dieser Geist wo sein könnte. Dieser Geist ist offen. Er ist wach. Er ist wissend und sehr oft steht sogar oben drüber, er ist leuchtend, strahlend. das Clear Light im Buddhismus, im tibetischen Buddhismus. Er hat also bei alledem eine Wirkung, eine Klarheit, eine strahlende Wirkung. Wenn wir das hören, ist das angekommen? Offen, wach, wissend und leuchtend strahlend. Dann können wir für uns abchecken, was das für uns heißen sollte und wo wir eigentlich stehen. Offen heißt, es ist ein Geisteszustand, der keine Begrenzung hat. Offen. Wir sind begrenzt. Das, was unseren Geisteszustand, unser Bewusstsein ausmacht, ist Grenzen. Wir haben Vorstellungen, Annahmen. Auch wenn wir wachsen und reifen, tun wir nichts anderes, als unsere Grenzen ein kleines bisschen vergrößern. Und das sieht so toll aus, wie man da so gewachsen ist. Aber man merkt, man hat immer noch eine ganze Menge von diesen Grenzen. Wenn ich das jetzt energetisch ausdrücken würde, es gibt da physikalische Begriffe für, ist es so, dass unser Geist vorstrukturiert ist. Nicht? Wir können uns das richtig vorstellen, es kommt ein Eindruck und der geht also bei uns auf einen bestimmten Rahmen. Ja? Er schlägt bei uns auf etwas auf. Wir sind nicht offen. Wir haben bereits ein Muster in uns eingebaut, auf das wir auf das, was von außen her kommt, reagieren. Wir prüfen das immer alles ab, ob das auch mit dem übereinstimmt, was wir uns so denken. Ja. In jedem Falle, wenn wir schon etwas flexibler sind, ja, und dann denken wir, wir wären also in der Praxis schon sehr viel weiter, werden wir etwas flexibler und wir können dann ein bisschen zurücktreten und ganz schnell an unserem Rahmen ein bisschen rumbasteln. Dann, Moment, richtig, klar. Ich hake ja eigentlich, ja. Jetzt mache ich mich ein bisschen offener, ein bisschen weicher, ein bisschen lebendiger. Und damit habe ich natürlich die Realität schon verpasst. Ich hinke hinterher. Ich verbrauche Energie, nicht? Diese innere Arbeit, die stattfinden muss, um auf eine Realität zu antworten, kostet Energie. Und ich werde immer noch in meiner Struktur bleiben. Ich werde also nur versuchen, etwas zu finden, mit dem ich vielleicht etwas adäquater jetzt auf die Realität antworte. Können wir das nachvollziehen? Ja? Kommt das an? Okay. Können wir uns jetzt vorstellen, dass ein Buddhageist, also ein Bewusstsein eines Buddhas, das nicht tut? Deswegen spricht man auch dann von einem chaotischen Geist. Das ist natürlich nicht chaotisch. Nicht, also nicht in unserem Sprachgebrauch chaotisch. Sondern er ist nicht festgelegt. Er ist also voll wach, die ganze Energie steht voll zur Verfügung und wenn jetzt etwas kommt, ja, kann ich sofort auf das reagieren, ohne dass eine Verzögerung entsteht. Verstanden? Das Schöne bei all diesen Dingen ist, wir haben das schon mal erlebt. Deswegen heißt es in allen Belehrungen, die Buddha-Natur ist in uns. Sie ist zwar nicht in uns. Ich mag diesen Ausdruck nicht so recht. Für uns Europäer hört sich das an, als wenn es da so irgend sowas gäbe, so ein kleiner Buddha, sowas. Sowas Materielles. Es ist eine Erinnerung in unserem Geist und manchmal, wenn wir eine Situation vielleicht nachher nochmal reflektieren, sagen wir, du warst einfach da. Da war nichts, was gebremst hat. Da war nichts, wo du erstmal nachgeguckt hast. Bist sozusagen, so im New Age sagt er, man ist im Fluss gewesen. Gemeint ist damit, ich bin offen. Ich habe, und das ist der andere Ausdruck, heißt dann, ich bin rein, sagt man auch manchmal, ja. Das, was ich jetzt offen nenne, heißt im Traditionellen grenzenlos und makellos. Das heißt, ich habe keine Annahmen, Vermutungen, Behauptungen. Ja? Ich habe sozusagen keinen Inhalt. Das ist ein Buddhageist. Und mein nächster Hinweis an euch ist, im täglichen Leben, in der Meditation, wo auch immer, darauf zu achten, in welchem Geist lebe ich jetzt? Wie reagiere ich auf eine Situation? Wenn mich jemand anschaut, mich jemand anbrüllt, mich lobt, irgendetwas, wo ich reagieren muss. Ich meine nicht, wenn die Tür von der Straßenbahn aufmacht, sondern etwas, wo ich als Mensch, als Wesen agieren muss. Merke ich in mir, dass ich hänge, dass ich nachprüfe? Oder bin ich einfach da? Wir müssen immer wieder diese kleinen, winzige Momente erleben und sie als Gewissheit bei uns einbauen. Wir wachsen nur durch Erinnerung. Möchte ich aus der Vergesslichkeit erwachen? Die Buddha-Natur kann man sich nicht erarbeiten. An die kann man sich nur erinnern, weil sie da ist. Wenn wir uns sie erarbeiten müssten, wäre sie ja nicht da. Ist das die Logik verstanden? Ja? Buddhistische Logik immer. Unsere asiatischen Vorfahren sind dann immer so ganz richtig griechisch unlogisch. Die Buddha-Natur ist da. Die ist in dir. Das ist logisch ja nicht richtig. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Ist ja keine Materie, die da ist. Und trotzdem ist es ein Potenzial und trotzdem ist es eine Energie, an die wir uns erinnern. Verrückt, nicht wahr? Und es gibt da nichts zu entwickeln. Aber dadurch, dass wir uns erinnern, wird sie lebendiger. Es ist so, als wenn wir dadurch, dass wir öfters hingucken, sie immer lebendiger wird. Sie war aber immer da. Ja? Ist das verständlich? Gut, offen. Die größte Schwierigkeit für uns alle. Deswegen, weil wir so recht mit diesen ganzen Grenzen nicht so richtig umgehen können. Nicht, dass das Hauptproblem ist also dieser Geist, der immer wieder Grenzen hat. Ja? Der andere Bereich ist also wach und wir erleben das auch wieder. Wir nennen das dann bewusst und unbewusst. Auch etwas, was wir erleben, woran wir uns erinnern und was wir uns durch die Erinnerung dann, woran wir durch die Erinnerung wachsen und es wachsen lassen. Auch das wieder mein Hinweis, die Frage, können wir erleben, wann wir wach sind und wann wir unbewusst sind. Und damit meine ich jetzt nicht unbewusst im Sinne von Koma, sondern dieses ganz kleine automatisch sein. Ja? Ich war irgendwo nicht da. Ich mache das immer im Spaß, wenn jemand aus seinem Zimmer bei uns rausgeht und findet sich dann im Frühstückstisch wieder. Da muss was zwischen gewesen sein. Nämlich zwei Stockwerke. Wo war ich da? Das ist unbewusst. Ja? Irgendwann hatte eine junge Frau bei uns in der Gesprächsrunde mal so wunderschön erzählt, dass sie so dabei war am frühen Morgen. Und am frühen Morgen ist das Bewusstsein oft noch nicht so ganz lebendig. Ja? Und dann irgendwann, ehe sie zur Tür rausging, da taucht er klassischerweise bei uns in der Praxis das Bewusstsein auf. Ich mache die Tür auf, ja? Vorher nicht. Das ist die Praxis. Tür aufmachen. Gut. Und sie guckt so an sich runter und sieht, dass sie zwei paar verschiedene Socken anhat und hört sich sagen, ich möchte bloß wissen, wer das gemacht hat. Das ist unbewusst. Ja, ist das klar? Unbewusst erlebe ich mich sehr oft, dass wenn ich so irgendwo auf diesen berühmten Knopf da an dem Schlüssel vom Auto drücke, ja, und dann gehe ich weg und dann sage ich mir, hast du nun oder hast du nicht? Und dann gehe ich zur Tür und prüfe nach. Unbewusst. Unbewusst erleben wir uns, wenn wir so beim Löffeln sind, am Frühstück, ja, und irgendwo merkt man dann, man ist eigentlich schon im Büro, geistig, dann sieht man so, die Augen verdrehen sich so leicht. Das sieht man nur jemand von außen, ja, wir selbst sehen das nicht. Tagträumen nennt man das. Nicht bewusst. Automatismen, nicht bewusst. Bewusstsein ist also eigentlich ein Erleben von Wachsein. Das ist mir heute ganz wichtig. Das ist nicht irgendetwas, was ich übe in dem Sinn. Sondern es ist so, als wenn ich die Erfahrung von Bewusstheit, von Wachheit positiv erlebt hätte. Und das habe ich bereits schon. Jeder von uns hat das. Und das ist unser Ausgangspunkt. Und dieses Wachsein, dieses Lebendigsein, dieses Dasein, es erinnert mich an meine Buddha-Natur. Und jedes Mal, wenn ich das nicht bin, bin ich sozusagen abgesackt. Und das ist dann nicht so gut. Vorausgesetzt, ja, ich achte ein kleines bisschen drauf. Und dann hebe ich mich wieder hoch. Wir haben das leider nicht sehr oft. Und in gewisser Weise ist das wiederum so einer von diesen Praktiken, von den Übungen, dass wir uns immer wieder dahin bringen, wach, offen. Ja? Wissend, das dritte heißt, es ergibt sich eigentlich aus dem ersten. Ich greife ja nicht mehr, ich kann nicht mehr auf Mechanismen zurückgreifen. Ein Buddha hat keine vorgefertigten Antworten. Ja? Aber er hat etwas, dieser Geist, dieser Bewusstseinszustand, hat ein Wissen. Das heißt, ich kann sozusagen spontan und intuitiv zu den richtigen Lösungen kommen. Deswegen heißt das, was ich jetzt gerade anspreche, im Buddhismus Prajna auch intuitive Weisheit. Ich komme also nicht mehr aus meinem Überlegen, nicht mehr aus dem Nachdenken, dem Reflektieren und dem Abwägen und damit aus einem analytischen Vereinzelten, sondern ich habe sozusagen ein holistisches. Mein Geist ist spontan mit dem Ganzen verbunden und aus dieser Verbundenheit mit dem Ganzen ist auch dieses Wissen da, wie man auf diese Situation antwortet. Und es ist auch das Wissen da, wie diese Situation ist. Ihr hört dann Thay immer wieder sagen, die Realität sehen, wie sie ist. Das können wir mit unserem Geist nicht. Ich versuche uns das gerade deutlich zu machen. Wir werden uns dort annähern. Wir sehen es immer ein bisschen deutlicher. Aber es gehört zu einem anderen Bewusstseinszustand, dass ich dieses immer in diesem intuitiven Wissen stehe. Und wiederum, wir haben es schon erlebt. Wir achten nicht gut genug darauf, wie oft wir mit einzelnen Aspekten unserer Buddha-Natur verbunden sind. Wenn wir, es kann uns passieren, mir passiert es sehr oft, dass wenn ich ganz still bin, vor allen Dingen in der Meditation, in der sogenannten Meditation in diesem Falle, ich sitze da einfach und bin ganz still. Und irgendwo da hinten ist ein Problem, ein Gedanke, irgendetwas, was gelöst werden will, wo ich eine Antwort suche. Diese Antwort habe ich vielleicht schon tagelang gesucht. Nachdenken, fragen, hast du eine Antwort? Nicht so reflektieren, abwägen und irgendwann kommt man nicht weiter. Wenn man all das völlig fallen lässt, wird ganz still, dann kann es uns passieren, dass sozusagen der Geist aufmacht, er ist offen, er ist wach und in dem Moment ist er wissend und sagt, das ist es. Habt ihr das schon erlebt? Buddha Natur. Ein Aspekt davon. Man nennt das manchmal das Eureka-Erlebnis. Ja, das Aha-Erlebnis. Es kommt aus einem anderen Bereich unseres Wesens. Das kommt nicht aus dem Bewusstseinszustand, in dem Sorgen, Nöte und Ähnliches sind. Sorgen und Nöte gehören zu einem anderen Geist. Jemand, den ich nachher nochmal zitieren werde, Einstein, hat gesagt, wir können unsere Probleme nur auf einer anderen Ebene lösen. Sie sind nicht zu lösen auf der Ebene, auf der sie entstanden sind. Davon spreche ich gerade. Ja? Das heißt, im Buddhismus nennen wir das denn den meditativen Geist. Wir kommen in die Meditation. Meditation heißt in diesem Falle, wir haben einen umfassenden, holistischen, ganzheitlichen Geist, der, wir sagen das manchmal, intuitiv arbeitet. Ja. Intuitiv wissend. Okay? Wir haben also diese drei Dinge. Offen, keine Begrenzungen und wach, bewusst, klar und wissend. Okay? Alle Buddhas hatten und haben diesen Geist. Sie leben in einem anderen Geisteszustand, in einem anderen Bewusstseinszustand. Wird uns das deutlich? Ja? Ja. Gut. Und damit meine ich nicht nur einen Buddha. Da meine ich mit Jesus, Sokrates, Lao Tse, Ramana Maharshi. Wenn man Geschichten liest von diesen Menschen, und ich mache das zu Ostern auch immer von Jesus, das ist faszinierend, wie dieser Mann in einer völlig anderen Art und Weise geantwortet hat und hat die Pharisäer immer so reihenweise vom Tisch geputzt. Jetzt drücke ich das ein bisschen flockig aus. Wären nie auf die Idee gekommen, dass man so antworten kann. Ja, faszinierend. Ja, er kam einfach aus einer anderen Ebene. Oder wenn ich Geschichten lese, wie sich Ramana Maharshi verhalten hat, eine andere Ebene. Die uns, man sagt manchmal, nicht zugänglich ist. Das ist aber nicht richtig. Sie ist uns zugänglich. Das ist das, was wir im Buddhismus sagen. Wir kennen sie. Wir ahnen sie. Es ist etwas, was manchmal ruft aus der Ferne. Und es ist die Kraft, die uns hier hinbringt. Die uns auf den Weg bringt. Es ist die eigentliche Kraft. Es ist die eigentliche Kraft, die sagt, dein Leiden, deine Sorgen, deine Nöte gehören einfach zu einem Geisteszustand, der noch ein bisschen kindlich ist. Wenn du meinen Geisteszustand hast, wenn du meinen Bewusstseinszustand hast, hast du das nicht mehr. Du brauchst dich also eigentlich in dem Geisteszustand, in dem du dich bewegst, nicht so sehr viel bemühen. Du kannst das alles ein bisschen besser machen. Ja. Aber rauskommst du damit nicht. Es muss etwas anderes eintreten. Jemand, den ich für mich so als geistige Inspiration immer viel lese, ist Ken Wilber. Und Ken Wilber redet dann davon, dass es in unseren Entwicklungen, in der Entwicklung der Menschheit, immer solche Sprünge gegeben hat. Kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Und jeder Sprung, den vergleicht er mit einem Stockwerk. Ja? Wenn ich also in das nächste Stockwerk komme, ist was ganz anderes da. Ich gucke anders raus, ich habe eine andere Sicht. Möglicherweise bin ich schon auf dem Dach. Ja? Wenn ich aber auf dem gleichen Stockwerk bin, dann kann ich bestenfalls Möbel verrücken. Ja? Ich kann hier ein bisschen schieben, ich kann da ein bisschen schieben, ich kann das Altdeutsche rausschmeißen und das Moderne rein und so. Ja? Aber ich bleibe auf dem gleichen Stockwerk. Und das sollte uns sehr deutlich sein, darauf will ich heute ein bisschen hinaus. Wir müssen sehr sensibel werden dafür, dass wir wirklich auf die nächste Ebene kommen, die uns zur Verfügung steht, die wir kennen, die wir immer wieder beobachten können. Okay? So, die Frage ist also, wie können wir das machen? Ist das jetzt eine grundsätzliche Unmöglichkeit? Oder gibt es nicht vielleicht doch ein paar Übungen, doch irgendetwas, was uns vielleicht doch so hochhebt? Das heißt also, welche Kraft kann uns helfen, unsere Grenzen so weit zu weiten, dass wir sozusagen alle Grenzen überwinden? Denn die Buddha-Natur hat keine Grenzen mehr. Ja? Das ist meine Frage. Okay? Hören wir mal gerade die Glocke.